Marie-France Irigoyen. Die Masken der Niedertracht. Seelische Gewalt im Alltag und wie man sich dagegen wehren kann. Kleine Sticheleien, gehässige Seitenhiebe und abwertende Blicke können einem das Leben zur Hölle machen. Sie tun nicht nur weh, sondern zerstören Selbstwertgefühl und Lebensfreude. Doch wie gelingt es Tätern überhaupt, ihre Opfer in ein gefährliches Spiel aus Provokation und Psychoterror zu verstricken? Und wie kann man sich dagegen schützen? Diese Blinks steigen tief in die zerstörerische Dynamik seelischer Gewalt ein und erklären, was in den Köpfen der Täter und Opfer vor sich geht. Du lernst, woran man emotional missbräuchliche Menschen erkennt und wie man sich vor ihren Übergriffen schützen kann. Blink Nummer 1. In Beziehungen zeigt sich seelische Gewalt durch Beleidigung und emotionale Distanz. Gewalt hat viele Gesichter. Nicht nur physische Angriffe schmerzen, auch verachtende Worte können uns treffen. Diese perfide Form von Gewalt ist auf den ersten Blick schwer zu erkennen, weil sie meistens versteckt agiert. Unbemerkt nistet sie sich genau dort ein, wo wir sie am wenigsten erwarten, in der Intimität einer Paarbeziehung. In Beziehungen, in denen seelische Gewalt regiert, versucht eine Seite die andere zu beherrschen. Das geschieht durch kleine abfällige Bemerkungen, die für den arglosen Außenstehenden wie harmlose Neckereien aussehen können. Der dominante Partner macht sich über den Kleidungsstil des anderen lustig, kritisiert dessen Geschmack oder gibt ihm einen lächerlichen Spitznamen. Marie-France Irigoyen begegnen viele solcher Fälle in ihrer psychotherapeutischen Praxis. Sie berichtet zum Beispiel von einer tief verunsicherten Frau, die von ihrem Partner nur noch »fette Oma« gerufen wurde. Versuche, sich dagegen zu wehren, endeten stets damit, dass er ihr Humorlosigkeit vorwarf. Seelisch Gewalttätige tun jede Beschwerde ihrer gedemütigten Partner als lächerliches Hirngespinst ab. Darüber hinaus verweigern sie jedes Gespräch und lehnen klärende Aussprachen ab. Meist werfen sie Partner oder Partnerin auch noch vor, an den Beziehungsproblemen durch übertriebene Ansprüche und Überempfindlichkeit selbst schuld zu sein. Die so Beschuldigten verlieren jedes Zutrauen in die eigene Wahrnehmung und kämpfen mit ständigen Schuldgefühlen. Gleichzeitig quälen seelisch Gewalttätige ihre Partner mit emotionaler Distanz. Denn obwohl sie den anderen in Abhängigkeit halten wollen, fürchten sie eine feste Bindung. Annie, eine Patientin Irigoyens, verstand die Welt nicht mehr, als ihr neuer Freund ihr plötzlich die kalte Schulter zeigte, sobald sie bei ihm eingezogen war. Er ignorierte sie nun völlig und verweigerte jede Zärtlichkeit. Annie suchte die Schuld bei sich und geriet so noch tiefer in eine emotionale Abhängigkeit. Annies Fall ist typisch für seelisch missbräuchliche Beziehungen. Der unterlegene Partner versteht nicht, dass er es mit einer emotional gewalttätigen Person zu tun hat. Er glaubt, die Aggressionen selbst verschuldet zu haben oder schreibt sie einer tiefer liegenden seelischen Verletzung des Partners zu. In beiden Fällen versucht er vergeblich seinem Gegenüber Verständnis entgegenzubringen und es mit seiner überschwänglichen Liebe zu heilen. Bei seelischer Gewalt handelt es sich um eine Machtdemonstration auf Kosten des Schwächeren. Das ist besonders dramatisch, wenn es sich bei den Leidtragenden um Kinder handelt. Blink Nummer 2. In Familien äußern sich Konflikte zwischen den Eltern oft durch seelische Angriffe auf die Kinder. Kinder lieben bedingungslos und haben noch nicht gelernt, ihre Seelen vor Angriffen zu schützen. So sind sie besonders leichte Beute für die Übergriffe seelisch Gewalttätiger. In der Auseinandersetzung zwischen Elternteilen werden Kinder oft zum Spielball. So berichtet die Autorin von einer Patientin, die stellvertretend für den abwesenden Vater von ihrer enttäuschten Mutter bestraft wurde. Völlige Gefühlskälte bestimmte jahrelang ihren Alltag und jeder Versuch, sich die fehlende Anerkennung durch Geschenke und herausragende schulische Leistungen zu erarbeiten, wurde von der Mutter nur mit gehässigen Kommentaren quittiert. In solchen Fällen wird der Frust über die unglückliche Partnerschaft an den gemeinsamen Kindern ausgelassen. Oft werden sie sogar für die Probleme in der elterlichen Beziehung verantwortlich gemacht. Das Kind sei ein unverbesserlicher Quälgeist und mache seinen Eltern das Leben schwer, heißt es dann. Ein auf diese Weise gebrandmarktes Kind kann nur verlieren. Es quält sich damit, den Idealvorstellungen der Eltern nicht zu entsprechen. Doch der dadurch entstehende Druck sorgt dafür, dass es sich immer ungeschickter verhält und die Eltern immer mehr gegen sich aufbringt. So beginnt die Abwärtsspirale einer emotional missbräuchlichen Familiendynamik. Ein misshandeltes Kind weiß nicht, dass es von seinen eigenen Angehörigen seelische Gewalt erfährt. Es glaubt, minderwertig zu sein und die Liebe der Eltern nicht zu verdienen. Der wahre Grund für die erfahrene Ablehnung liegt jedoch selten im Verhalten des Kindes, sondern in seiner Existenz an sich. Kinder, die von ihren Eltern nie wirklich gewollt wurden, werden es ihnen niemals recht machen können. Auch wenn sie nicht körperlich misshandelt oder vernachlässigt werden, geben diese Eltern ihren ungewollten Kindern immer wieder zu verstehen, dass sie eine einzige Enttäuschung sind. Auch latenter Inzest gehört zu den Formen familiärer seelischer Gewalt. Wird ein Kind Zeuge des elterlichen Sexualverhaltens, stellt dies eine Grenzüberschreitung dar. Teilen Eltern Details ihres Liebeslebens mit ihrem Kind oder belästigen sie es mit einer zweideutigen Berührung, schaden sie mit diesem Exhibitionismus der kindlichen, emotionalen und sexuellen Entwicklung. Seelischer Gewalt, die sich im privaten Umfeld abspielt, kann man sich kaum entziehen. Doch auch im Berufsleben kann sie einem das Leben schwer machen. Blink Nummer 3. Der Berufsalltag kann zum Schauplatz von seelischer Gewalt werden. Erst gegen Ende des 20. Jahrhunderts wurde Mobbing am Arbeitsplatz von den Gewerkschaften als Problem erkannt. Dabei war eine wichtige Erkenntnis, dass nicht nur despotische Vorgesetzte, sondern auch gleichrangige Mitarbeiter zu Tätern werden können. Mobbing im Büroalltag beginnt mit demütigenden, nonverbalen Gesten. Tag für Tag grüßen die Kollegen nicht, rollen mit den Augen und ignorieren alle Versuche der Kontaktaufnahme. In der Kantine muss das Mobbing-Opfer alleine sitzen. Zum Umtrunk nach Dienstschluss wird es nicht eingeladen. Im fortgeschrittenen Stadium werden Gerüchte verbreitet oder kommt es zu einer bewussten Sabotage. Dazu reicht es oft schon, dem Gemobbten bestimmte Informationen vorzuenthalten und ihm die Zuarbeit zu verweigern. Unter diesen Schikanen leidet natürlich die Leistung des Mobbingopfers. Erschöpfung, Verängstigung und großer Druck führen über kurz oder lang zu gravierenden Fehlern, was zum Ärger mit dem Chef führt. So enden viele Schmutzkampagnen erst, wenn das Opfer wegen schlechter Leistungen entlassen wird oder selbst das Handtuch wirft. Solche Konflikte in der Belegschaft sind für ein Unternehmen schwer zu beherrschen, denn viele Vorgesetzte und Personalchefs verfügen zwar über herausragendes Fachwissen, sind aber nicht ausreichend psychologisch geschult. Nicht selten werden besonders geltungssüchtige Vorgesetzte selbst zum übergriffigen Aggressor. Haben Sie einen Mitarbeiter auf dem Kieker, wird dieser auf Schritt und Tritt überwacht, pausenlos kritisiert, aber nie mit konstruktiven Lösungsvorschlägen unterstützt. Auf seinem Schreibtisch findet er regelmäßig endlose To-Do-Listen voller schier unlösbarer Aufgaben. Das nächste Donnerwetter ist vorprogrammiert. Oft werden Mobbing-Opfer auch mit besonders entwürdigender und unsinniger Arbeit schikaniert. So ging es auch einer Patientin Irigoyens, die trotz hoher Qualifikation jahrelang gezwungen wurde, nichts anderes zu tun, als Briefe zu frankieren. Andere Opfer wiederum werden völlig isoliert. So berichtet die Autorin von einem Fall, wo ein Angestellter in ein abgelegenes Büro verbannt wurde, ohne Aufgabe und ohne Kontakt. Das Telefon auf seinem Schreibtisch war noch nicht einmal angeschlossen. Dieser Angestellte nahm sich vor lauter Verzweiflung das Leben. Die wohl extremste Form der seelischen Gewalt am Arbeitsplatz ist die sexuelle Belästigung. Unerwünschte Berührungen oder sexistische Bemerkungen dienen selten der erotischen Befriedigung, sondern vor allem der Unterwerfung. Oft sind Frauen die Opfer solcher Übergriffe. Die Autorin nennt als Beispiel die Polizistin Kathi, die sich von ihren Kollegen anhören musste, sie sei nichts weiter als ein Loch auf Stelzen. Sie sind Meister darin, ihre Opfer mit vergifteten Worten zu quälen. Wie genau, hören wir im nächsten Blink. Blink Nummer 4. Gewalttätige Kommunikation verletzt durch Schweigen und Uneindeutigkeit. Emotionalen Terroristen begegnet man fast überall. Die Quelle ihrer Macht ist ihre provokante und vieldeutige Art zu kommunizieren. Eine weit verbreitete Taktik seelisch Gewalttätiger ist es, ihre Opfer zu verunsichern, indem sie das offene Gespräch verweigern. Gerade zu Beginn der Unterwerfung vermeiden Aggressoren deshalb verbale Angriffe und halten sich an eisiges Schweigen. Nachfragen weichen sie aus. Du weißt schon, was du getan hast, ist eine der wenigen Antworten, die der andere zu hören bekommt. Wenn seelische Gewalt im Spiel ist, bleiben die inhaltlichen Botschaften vage und verschwommen. Kleine Anspielungen und widersprüchliche Aussagen halten den Unterlegenen in einem Zustand ständigen Stresses gefangen. Sein Gegenüber kritisiert ihn vielleicht nicht direkt, verzieht aber verächtlich den Mund und verdreht die Augen. Diese nonverbale Feindseligkeit verwirrt das Opfer umso mehr und erlaubt dem Angreifer, jeden Augenblick wieder zurückzurudern. "Das habe ich so nie gesagt." "Das hast du völlig falsch verstanden." Sind typische Sätze, die dem Angegriffenen einen echten Dialog unmöglich machen. So bleibt er in emotionaler Abhängigkeit an den Aggressor gebunden, weil er stets hofft, irgendwann eine eindeutige Erklärung für dessen Zorn zu bekommen. Eine weitere Methode missbräuchlicher Kommunikation ist die Verwendung von Fachvokabular und übertrieben akademischer Sprache. Du sprichst eine typische Problematik kastrationssüchtiger Frauen an, die ihren Penisneid auf Männer projizieren, bemerkte einst der Ehemann einer Patientin ihre Gujenz, als diese ihren quälenden Zustand thematisieren wollte. Durch seine herablassende Haltung beschämt, verlor sie den Mut. Ihr Minderwertigkeitskomplex verstärkte sich und die Machtposition ihres Partners festigte sich. In der fortgeschrittenen Phase des seelischen Quälens konfrontiert der Täter sein Opfer mit aus der Luft gegriffenen Behauptungen. "Das hast du wohl mit Absicht gemacht, wenn ihm ein Missgeschick passiert." Oder "Ich weiß ja, dass du diese Leute nicht aufstehen kannst und Mittel und Wege suchst, sie nicht zu treffen, wenn derjenige nicht zu einer Verabredung mitkommen möchte." Jede Kränkung bringt der Aggressor vor, ohne die Stimme zu heben. Dieser kühle, fast farblose Stimmton ist nach Beobachtung von Iri Goyen den meisten Aggressoren gemeinsam. Das Opfer reagiert auf diese Kälte mit Tränen und emotionalen Ausbrüchen. So bietet es erneut Angriffsfläche. "Du bist ja geisteskrank, mit dir kann man nicht reden", wirft sein Peiniger ihm dann vor. All diese Techniken der pervertierten Kommunikation destabilisieren Psyche und Selbstvertrauen des Opfers. Bei den Tätern handelt es sich hingegen oft um stark gestörte Persönlichkeiten. Blink Nummer 5. Bei seelisch gewalttätigen Menschen handelt es sich um Narzissten, die ihren Opfern die Lebensfreude stehlen. Jeder Mensch macht Fehler. Dazu gehört auch, dass die meisten von uns schon einmal einen anderen Menschen gekränkt oder manipuliert haben. Solange wir nur in Ausnahmefällen zu seelischer Gewalt greifen, macht uns das noch nicht gleich zu schlechten Menschen. Es gibt aber Individuen, deren seelische Gewalttätigkeit pathologische Züge trägt. Sie wenden die Strategien der Herabwürdigung und Verunsicherung über einen längeren Zeitraum an, ohne dabei jemals Schuldgefühle oder Reue zu empfinden. Sie wollen sich selbst durch diese Machtdemonstration aufwerten und andere psychisch vernichten. Iri Goyen nennt diesen Menschentypus seelisch pervers. Der Begriff der Perversion ist in der Fachwelt umstritten. Für Iri Goyen sind seelisch Perverse Menschen, deren Verhalten von außergewöhnlicher Bosheit geprägt ist und die sich weigern, andere als fühlende menschliche Wesen anzuerkennen. Fast alle seelisch Perversen zeigen nach Iri Goyen narzisstische Symptome. Sie halten sich für etwas Besonderes und glauben, dass ihnen ständige Bewunderung und Erfolg zustehen. Ihnen mangelt es an Verantwortungsgefühl und an Empathie. Nach außen erscheinen sie oft als besonders charmante und schillernde Persönlichkeiten. In Wahrheit aber verfügen sie nur über ein sehr begrenztes Gefühlsleben. Um diese innere Leere zu füllen, müssen sie sich der Gefühlswelt anderer bemächtigen. Mithilfe dieses psychologischen Vampirismus verleiben sie sich die Lebensenergie ihrer Opfer ein. Ihre emotionale Unempfindlichkeit verleitet sie zu moralischem Schwarz-Weiß-Denken. Graustufen kennen sie nicht. Deshalb projizieren sie gerade in Liebesbeziehungen anfangs den Inbegriff alles Guten auf den erwählten Partner. Derart idealisiert zu werden, ist für viele erst einmal sehr schmeichelhaft. Sie erliegen deshalb der Verführungskraft des seelisch Perversen. Doch irgendwann scheitert jede Projektion an der Wirklichkeit und das Idealbild bricht in sich zusammen. Dann schlägt die anfängliche Begeisterung des seelisch Perversen in Feindseligkeit um. Das einstige Ideal wird nun zum Objekt des Hasses. Der seelisch Perverse sieht seine Aufgabe darin, es zu bestrafen. Seelisch Perverse lösen durch ihre Attacken ganz gezielt Leid und Schmerzen aus. Denn die starken Gefühle, die das Opfer empfindet, lenken von der Gefühllosigkeit der Peiniger ab. Werfen wir nun einen Blick auf die Menschen, die der narzisstischen Verführung in die Falle gehen. Blink Nummer 6. Sensible und emotionale Menschen werden häufig zur Zielscheibe seelisch gewalttätiger Übergriffe. Bei aufsehenerregenden Fällen von Mobbing oder Manipulation wird dem Gequälten gern ein schwacher Charakter vorgeworfen, der ihn zum idealen Opfer mache. Tatsächlich ist meistens das Gegenteil der Fall. Mit seelischen Gewaltattacken wollen sich die Angreifer der außergewöhnlichen Stärken vieler Opfer bemächtigen. Häufig sind die gequälten Menschen überdurchschnittlich lebensfroh und empathisch. Sie leben ihre Emotionen ungehindert aus und erinnern den seelisch Perversen so an die Gefühlstiefe, die ihm fehlt. Viele haben eine besondere künstlerische oder kreative Begabung, die beim Gegenüber Neid und Missgunst erregt. Der seelisch Perverse hat einen ausgeprägten Instinkt für Menschen mit starker Vitalität und nutzt ihre verborgenen Selbstzweifel, um sie sich gefügig zu machen. Die Angegriffenen leiden oft unter einem gewissen Minderwertigkeitskomplex oder Hang zur übertriebenen Selbstkritik. Weil sie schon als Kinder Ablehnung erfahren haben, lebt in ihnen der Glaube, nicht gut genug zu sein und stets hart für Anerkennung und Zuneigung arbeiten zu müssen. Also versuchen sie immer noch mehr zu geben, um den seelisch Perversen zufriedenzustellen. Sie hoffen, den Konflikt durch besonders liebenswertes Verhalten lösen zu können. Wenn er so ist, dann doch nur, weil er unglücklich ist. Ich werde ihm Mut machen. Ich werde ihn heilen. Dieses Drama perverser Angriffe beschäftigte auch den Schriftsteller Franz Kafka. Er verarbeitete es in seinem berühmten Roman »Der Prozess«. Der Protagonist Josef K. wird verhaftet und angeklagt, erfährt aber nie, was genau sein Verbrechen war. Vergeblich verlangt er nach Aufklärung und erklärt sich schließlich selbst für verrückt. Erschöpft fügt er sich einem mysteriösen Urteilsspruch und verliert so sein Leben. Genau wie Josef K. trifft auch die Opfer seelischer Gewalt keine Schuld an dem erfahrenen Leid. Sie können sich nur einfach nicht vorstellen, dass der andere ihrem Kummer gegenüber wirklich gleichgültig ist. Wenn ich es ihm erkläre, wird er es verstehen und sich für sein Benehmen entschuldigen. Denken Sie. Sie können sich nicht wehren, weil Sie psychisch gelähmt sind durch Ihren Wunsch zu verstehen und zu verzeihen. Bleibt jemand über einen längeren Zeitraum im Kerker der seelischen Unterwerfung gefangen, wirkt sich das fast immer negativ auf seine geistige und körperliche Gesundheit aus. Blink Nummer 7. Seelische Gewalt fügt dem Opfer langfristig psychische Schäden zu. Die Narben seelischer Gewalt bleiben zunächst unsichtbar. Denn anders als bei Opfern häuslicher Gewalt wird die Umwelt nicht durch blaue Flecken oder Würgemale in Alarmbereitschaft versetzt. Doch Gewalt, die nur auf emotionaler Ebene stattfindet, ist deshalb nicht weniger schädlich. Werden wir über einen längeren Zeitraum fremdbestimmt, büßen wir unser Selbstwertgefühl ein und knüpfen unsere Identität an die Opferrolle. Opfer seelischer Gewalt sind so sehr daran gewöhnt, all ihr Denken und Handeln an dem übermächtigen Aggressor zu orientieren, dass sie in toxischer Passivität erstarren und so verlernen, für ihre eigenen Bedürfnisse einzutreten. Eine weitere Folge anhaltender seelischer Gewalt ist die Vereinsamung. Die Opfer trauen sich in der Regel nicht, sich Außenstehenden anzuvertrauen. Zum einen zweifeln sie an ihrer Wahrnehmung, der Täter gibt ihnen ja beständig zu verstehen, das Problem läge bei ihnen, zum anderen schämen sie sich, dass sie zu schwach sind, sich zu wehren. Diese Scham steigert sich ins Unerträgliche, sobald die Geschädigten feststellen, dass sie tatsächlich manipuliert worden sind. Manche hoffen, ihre Selbstachtung könnte durch eine Entschuldigung des Aggressors wiederhergestellt werden, doch bleiben sie durch diesen vergeblichen Wunsch weiterhin emotional an ihren Peiniger gefesselt. Oft tut die Erinnerung an die erlittenen Demütigungen zu sehr weh, um sie bewusst zu erleben. Der Schmerz, benutzt und getäuscht worden zu sein, wird dann in Alkohol, Drogen oder Psychopharmaka ertränkt. Nicht wenige Opfer verletzen sich heimlich selbst oder wählen den Selbstmord als einzigen Ausweg aus der empfundenen Ohnmacht. Andere greifen gegenüber ihrem früheren Unterdrücker zu physischer Gewalt. Dieser hat es dann geschafft, aller Welt zu beweisen, dass das Opfer selbst bösartig und aggressiv ist. So geschieht es, dass manche Opfer in der Öffentlichkeit als geistig zerrüttet oder sogar verrückt wahrgenommen werden. An seelischer Gewalt nimmt auch die Gesundheit Schaden. Die Auswirkungen dieses Dauerstresses sind vergleichbar mit denen einer Kriegsneurose, wie man sie zum Beispiel an den Veteranen des Vietnamkriegs beobachten konnte. Seelische Qualen äußern sich Jahre später noch in körperlichen Spätfolgen. Migräne, Panikattacken, Schlaflosigkeit, Atemnot, Herzprobleme oder Magengeschwüre sind mögliche Symptome von posttraumatischem Stress. Damit es erst gar nicht so weit kommt, müssen sich die Opfer dringend aus der Herrschaft ihres Peinigers befreien. Blink Nummer 8. Seelischer Gewalt lässt sich nur beikommen, wenn sich das Opfer dem Konflikt stellt. Einen seelisch Perversen kann man nicht besänftigen oder versöhnen. Wer hofft, dass den Angreifer irgendwann das schlechte Gewissen packt, kann lange warten. Wie also soll man sich aus dem Klammergriff des emotionalen Missbrauchs befreien? Der erste Schritt liegt im Erkennen. Nur wer erkennt, dass er es mit einer psychisch gestörten Persönlichkeit zu tun hat, hört auf, den Aggressor verstehen zu wollen und sich immer wieder vor ihm zu rechtfertigen. Das ist besonders schwer, wenn der Täter aus dem privaten Umfeld oder sogar dem Familienkreis stammt. In solchen Fällen muss man Idealvorstellungen von bedingungsloser Treue und Loyalität aufgeben, um sich selbst zu retten. Man kann seelisch Gewalttätige auch nicht mit ihren eigenen Waffen schlagen, denn jeder Gegenangriff erfährt eine noch stärkere Vergeltung. Es gilt also, sich um keinen Preis provozieren zu lassen und dem Angreifer nicht durch Wut oder Tränen erneut Munition zu liefern. Sonst kann er diesen Umstand nutzen, um sein Opfer vor anderen als unzurechnungsfähig zu diskreditieren. Antwortet der Angegriffene hingegen ruhig und sachlich, spürt der seelisch Perverse, dass ihm seine Beute entgleitet. Er wird seine Angriffe verschärfen und nach auch in der Öffentlichkeit sein wahres Gesicht zeigen. Viele Geschädigte fürchten eine öffentliche Eskalation, aber es ist unbedingt notwendig, dass die Aggressionen des Täters auch von Außenstehenden bezeugt werden. Sie können sich schützend vor den Angegriffenen stellen und als Zeugen auftreten. Je früher sich Opfer seelischer Gewalt anderen anvertrauen, desto besser. Vielleicht gibt es eine gute Freundin, der sie ihr Herz ausschütten können, oder einen wohlmeinenden Kollegen, der bereit ist zuzuhören. Auch Psychotherapeuten können in solchen Krisensituationen Kraft spenden. Indem das Opfer darüber spricht, was ihm widerfährt, spiegelt ihm die Bestätigung von außen wider, dass das, was ihm der Aggressor antut, nicht normal ist. Bei Mobbing am Arbeitsplatz oder übergriffigem Verhalten seitens des Ehepartners ist es wichtig, frühzeitig rechtlichen Beistand in Anspruch zu nehmen. So ist man im Falle eines offiziellen Verfahrens vorbereitet und vermeidet böse Überraschungen. Der letzte und wichtigste Schritt auf dem Weg in die Freiheit ist es, den Aggressor konsequent zu meiden. Wenn Kommunikation unvermeidlich ist, weil Kinder oder gemeinsame Verantwortlichkeiten im Spiel sind, sollte ein Kontakt nur schriftlich oder in Anwesenheit Dritter stattfinden. Das Trauma seelischer Gewalt kann niemand alleine überwinden. Betroffene benötigen dafür dringend Hilfe von außen. Blink Nummer 9. Opfer seelischer Gewalt müssen von einem wohlwollenden Therapeuten unterstützt werden. Seelische Gewalt ist kein Kavaliersdelikt. Das haben die Blinks bis hierhin gezeigt. Weil die Opfer sich von diesen Attacken nur schwer erholen, bedürfen sie professioneller psychologischer Hilfe. Der Erfolg der Psychotherapie hängt dabei davon ab, dass sich der Therapeut bedingungslos auf die Seite des Opfers stellt. Auf keinen Fall darf er den Patienten ermutigen, den Aggressor verstehen oder verteidigen zu wollen, denn sonst wird der Therapeut zum Komplizen des Täters. Aus diesem Grund ist eine Psychoanalyse nach Vorbild Sigmund Freuds in Fällen seelischer Gewalt nur mit größter Vorsicht zu genießen. Denn ein Psychoanalytiker nimmt seinem Patienten gegenüber traditionell eine neutrale, beobachtende Rolle ein. So kann er ihm nicht den Zuspruch geben, den dieser nach der Attacke eines seelisch Perversen so dringend benötigt. Obwohl Iri Goyen selbst Psychoanalytikerin ist, empfiehlt sie Opfern seelischer Gewalt kognitive Verhaltenstherapien als erste Hilfe. Dort lernen sie, mit den Panikattacken und den traumatischen Erinnerungen an ihren Peiniger umzugehen. Sie lernen Entspannungstechniken und Methoden der Selbstbestätigung. Die Autorin betont, dass der Wiederaufbau des Selbstwertgefühls in der Therapie dieser Menschen oberste Priorität haben muss. Dazu muss der Therapeut den Täter klar als den Schuldigen benennen und dem Patienten helfen, dessen perverse Strategien zu durchschauen. Der Patient muss verstehen, dass er unverschuldet zum Opfer geworden ist. Er muss begreifen, dass niemand das Recht hat, ihn zu demütigen oder zu kränken, und lernen, die verdrängte Wut über die erlittenen Erniedrigungen bewusst zuzulassen. Erst wenn die schlimmsten Wunden verbunden sind, kann sich der Patient traumatischen Erfahrungen aus der Kindheit zuwenden, die eventuell dazu beigetragen haben können, dass er als Erwachsener einem seelisch Perversen in die Falle ging. Wenn er die schmerzhafte Erfahrung schließlich irgendwann als Teil der eigenen Lebensgeschichte annehmen kann, wird er in der Lage sein, neue Kraft zu schöpfen und sein Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen. Wenn wir in Zukunft die zerstörerischen Auswirkungen seelischer Gewalt nicht nur lindern, sondern auch verhindern wollen, ist laut Iri Guyen ein gesellschaftliches Umdenken nötig. Wir leben in einer Welt, in der das Gesetz des Stärkeren glorifiziert wird. In dieser Welt gelten ausgebuffte Intriganten als Gewinnertypen und alle anderen als Verlierer. Solange wir diesen Glauben nicht abschütteln, wird es einzelnen Individuen immer möglich sein, Angst und Schrecken zu verbreiten. Wollen wir das verhindern, müssen wir schon bei unseren Kindern mit der Vorbeugung beginnen. Erst wenn die heranwachsenden Generationen die Bedeutung von gegenseitiger Achtung und Respekt verinnerlicht haben, kann dies die Entwicklung seelischer Gewalt von Anfang an in die Schranken weisen. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass es sich bei dem Versuch, jemand anderen durch kränkende Worte oder Blicke zu demütigen, ihn durch Schweigen zu verunsichern oder mit Schuldzuweisungen zu quälen, um einen Fall seelischer Gewalt handelt. Menschen, die solche Strategien immer wieder anwenden, um ihr Gegenüber zu unterwerfen, leiden meist an einer Persönlichkeitsstörung. Nur wenn man ihr narzisstisches Spiel durchschaut, kann man sich vor der Macht solcher seelisch Perverser schützen. Opfer seelischer Gewaltattacken erholen sich nur langsam von den erlittenen Demütigungen und tragen nicht selten bleibende psychische Verletzungen wie Panikattacken oder Schlaflosigkeit davon. Was du konkret umsetzen kannst? Sammle Beweise, drucke feindselige E-Mails aus und protokolliere jeden Übergriff mit Datum und Uhrzeit. Verfolgt dich dein Peiniger mit Telefonterror, schneide die Gespräche mit. Jeder Beweis hilft dir später bei der Aufarbeitung oder einem möglichen Gerichtsverfahren. Wechsle deine Telefonnummer. Lässt dich jemand partout nicht in Ruhe, kannst du durch eine neue Nummer unerwünschte Kontaktversuche stoppen. Lass dich krankschreiben. Erlebst du Mobbing am Arbeitsplatz, konsultiere einen Arzt deines Vertrauens. Durch eine Krankschreibung kannst du erst einmal Abstand gewinnen und wieder zu Kräften kommen. Das waren unsere Blinks zu »Die Masken der Niedertracht« von Marie-France Iri Guyen. Vielen Dank fürs Zuhören.